Julian, was regt dich auf?
Besser ist, wenn du mich fragst, wer regt mich auf? Nämlich Mario Vogt. Und das nicht seit gestern und auch nicht seit vorgestern, sondern ich glaube seit 3 Wochen konstant. Kennst du Mario Vogt?
Ich kenne Mario Vogt. Mario Vogt ist in der CDU in Thüringen. Ich glaube, keine ganz unwichtige Person.
Genau, er ist der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Thüringen. Und er hat jetzt, ja, wo fange ich ihn an? Das Neueste, was jetzt rauskam, er möchte jetzt bei Welt, dem Fernsehkanal von der Welt, am 11. April ein ja, Spitzenduell sich liefern mit Björn Höcke. Alle anderen Kandidaten haben abgesagt, aber er hat gemeint, er will Höcke inhaltlich stellen. Er möchte ihn aus dem Schatten ins Rampenlicht stellen und dann ziehen und ihn dann inhaltlich stellen. Das war das Erste, was er gesagt hat. Und dann war das noch ein paar Wochen davor, hat er ja auch noch gemeint, als er als Spitzenkandidat gewählt wurde, er wird auf gar keinen Fall mit der AfD und der Linken koalieren in Thüringen, wo man sich die fragt, die eine Partei hat über 30%, die andere fast 20. Mit wem will er dann koalieren? Also das Chaos in Thüringen ist jetzt dank Mario Vogt schon wieder komplett vorprogrammiert.
Vielleicht mit Luft, Liebe oder Kemmerich. Wer weiß.
Mit wem er koalieren möchte, ja.
Ja,
Und irgendwie
ja.
nochmal zu diesem TV-Duell mit Höcke. Man muss ja auch sagen, erstens, warum Welt das macht, finde ich auch ganz wild. Erstens, die Wahlen finden am September statt, da brauchst du im April auch noch gar nicht dieses Medienereignis. Am 11. April muss man dazu sagen, ist der Tag der Befreiung von Buchenwald. Was ja in Thüringen schon auch ein wichtiges Datum ist. Und alles daran klingt einfach falsch, finde ich.
Ich habe aber genau dazu aus der CDU auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, das ist genau richtig, weil gerade an dem Datum muss man ja daran erinnern, hier mit Rechtsextremen darf man nicht und so weiter und so fort. Ich finde aber auch, also ich finde vor allem bemerkenswert, wie früh es stattfindet, was du gerade auch schon gesagt hast, so die Wahl ist im Herbst. So, warum muss man das im April auch noch zeitlich vor der Europawahl zum Beispiel machen? Also warum gibt man Höcke zu dem Zeitpunkt dann schon diese Bühne, wenn man sie ihm geben möchte, dringend? Dann, ja, dachte ich mir auch, so Gott sei Dank gibt es Welt-TV. Da bin ich wirklich froh, dass endlich mal jemand die wichtigen Leute einlädt und so. Ausgerechnet Höcke. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, als privates Medium schaut Welt-TV wahrscheinlich in allererster Linie auf Aufrufe. Und ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, es kann gut sein, dass ich mir das angucken werde, weil interessant finde ich schon, was da passiert, wie das aussieht, wie Höcke sich gibt, wie der auftritt. Ich bin schon ein bisschen gespannt, wie man sich dieses Duell vorstellen muss, ob das so ein TV-Duell wie jedes andere in Anführungszeichen wird, oder was halt anders ist, was so läuft. Weiß nicht, wirst du es dir angucken?
Naja, vielleicht in Auszügen später. Es würde mich nämlich interessieren, vor allem mit der einen Punkt, ob das dann sozusagen mit der Befreiung von Buchenwald angesprochen wird von Vogt. Das würde mich interessieren. Ich meine, was ich so ein bisschen shady an der ganzen Sache finde, ist, dass Vogt sich schon jetzt die ganze Zeit inszeniert als der einzige Gegenkandidat zu Höcke. Also, dass es eine Wahl gibt zwischen Höcke als Ministerpräsident oder Mario Vogt als Ministerpräsident. Obwohl es ja auch noch Ramelow gibt, der ja als amtierender Ministerpräsident antritt, den er aber versucht, Vogt jetzt durch solche Sachen als nicht anwesend zu deklarieren. Ja? Also, dass er sich das versucht, einfach zu ignorieren, dessen Existenz. Also, das ist ja schon eine krasse Masche, die da versucht wird zu spielen.
Ja, voll. Ich halte es aber auch für eine politisch einfach recht geschickte Geschichte an der Stelle. Also das muss man dann auch mal so sagen, ne? Weil, also mal davon abgesehen, dass ich es politisch nicht für geschickt halte, mit Höcke in so ein Gespräch zu gehen. Ich glaube einfach, dass dabei nicht so viel zu gewinnen ist. Ich glaube, wir haben da letzte oder vorletzte Woche, wir haben irgendwann letztes Mal drüber gesprochen, länger, über Sinn und Unsinn von der Einladung von AfD-PolitikerInnen auch in Talkshows und so. Und ich meine, nicht umsonst heißt unser Podcast über Rechte reden und nicht mit Rechten reden. Das hat ja auch seine Gründe, diese Namensgebung gehabt damals. Also ich glaube, dass das politisch nicht klug ist. Aber wenn man jetzt sich auf die Ebene von jemandem begibt, der das anders bewertet und der halt meint, okay, es ist politisch klug, Höcke zu stellen und mit ihm in diese Diskussion reinzugehen, dann ist das natürlich alles total genial, weil dann kann man erstens, wenn man denkt, dass es schlau ist, mit Höcke diskutieren und ihn inhaltlich stellen, wie auch immer das dann aussehen wird. Zweitens weiß man vorher, dass die anderen Leute nicht mitmachen werden. Das heißt, man kann sich irgendwie als die einzige wirkliche Alternative und der einzige, der sich wirklich dem Rechtsextremismus stellt und ne, so die Probleme anpackt und so präsentieren. Und drittens, man wird eben auch diese ganze Ramelow-Thematik total los, indem man einfach so tun kann, als ob es einfach nur zwei Kandidaten für diese Wahl gäbe. Also ich glaube so, wenn man mal bei der Prämisse mit Höcke reden ist schlau, wenn man die jetzt einfach mal als wahr unterstellt, was ich nicht tun würde, dann ist das politisch gesehen alles relativ geschickt. Und ich glaube, dass genau das der Gedanke ist, der da in der CDU vorherrschen wird. Deswegen werden die das eingegangen sein, dieses Thema. Sie vermuten halt, dass sie mehr zu gewinnen als zu verlieren haben dabei. Ja,
ich glaube aber auch. Ich glaube aber auch noch im Zusammenhang mit seinen Koalitionsaussagen muss man sagen, dass das deutet in Thüringen schon wieder auf eine komplette Vollkatastrophe hin, weil, wie ich ja schon gemeint habe, dass Vogt, um Ministerpräsident zu werden, muss er entweder mit der AfD oder der Linken zusammenarbeiten, rein faktisch. Außer, also die Zahlen werden sich nicht so radikal ändern, würde ich jetzt mal behaupten, oder die Umfragen. Und weil zusammen mit FDP muss er erstmal reinkommen, dann zusammen mit SPD und Grüne, die sind ja zwischen 5% und 7%, ne? Damit wird er ja nie eine Mehrheit holen. Das heißt, er geht da jetzt schon in den Wahlkampf rein mit einer Aussage, die er nach dem Wahlkampf nicht halten kann, wenn er Ministerpräsident werden will. Und das will er ja werden, weil wenn er es nicht wird, dann sieht es halt für ihn schlecht aus. Das heißt, die Lüge ist schon vorprogrammiert. Also irgendwas wird er machen müssen. Auf eine Seite muss er sich halt schlagen. Und das ist doch demokratieschädlich jetzt schon. Das ist so unverantwortlich.
Ich halte es auch für absolut ungeschickt, da schon mal so ein, ja, so diese Ausschlüsse an die Wand zu hauen. Ich meine, wir hatten, glaube ich, auch schon relativ häufig von dieser dadurch auch passierenden Gleichsetzung von Linker und AfD, die absoluter Schwachsinn ist. Gerade in Thüringen ist das an Lächerlichkeit ja kaum zu überbieten. Bin halt mal gespannt, ne, so solche Aussagen lassen sich ja dann im Nachhinein immer so ein bisschen dehnen, weil irgendwie eine Duldung vielleicht nochmal was anderes ist als eine Koalition direkt, also ne, so wenn ich jemanden zu einem Minister machen muss aus einer Partei oder zu einer Ministerin, dann ist das schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, ich glaube auch, dass das politisch ebenfalls nicht so wirklich geschickt ist und ich bin vor allem gespannt, wie sie es dann lösen werden. So, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird, mal davon abgesehen, dass ja auch der gesamte Wahlausgang viele Fragezeichen noch aufwirft. Also es bringt ja im Moment auch gar nicht so viel darüber zu spekulieren.
Ja, und ja, ich würde ja zustimmen, dass Ausschließen vor der Wahl nicht so schlau ist. Wobei, also prinzipiell finde ich das auch gut, aber wenn man halt schon weiß, dass das nicht funktioniert, oder er wird sagen, ich hole 20% und dann ab in die Opposition und ciao alle, ne, macht ihr euer Ding, ist mir scheißegal, CDU hält sie aus allem raus. Das wird er aber nicht tun und deswegen weiß man jetzt schon, er hat gelogen, er wird lügen und das kann einfach nicht sein. Eine Person, die auch noch weiter da hier schön Öl ins Feuer gießt in Thüringen, ist natürlich Sarah Wagenknecht, weil die wurde sich gefragt, ja, was macht eigentlich der BSW dann, welche Rolle wollen die dann spielen? Und die hat gemeint, ja, für eine Koalition mit der CDU stehen sie offen. Es kann natürlich sein, dass Vogt hofft, dass er mit dem BSW zusammen eine Koalition schließen kann. Was ich aber auch lustig finde, weil ich bin wirklich gespannt, wie die CDU sich zum BSW positionieren wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in so Fällen wie in Thüringen dann sagen, ja, das ist ja eine ganz andere Partei, das sind ja nicht die Linken, ne? Obwohl das die gleichen Leute letztendlich sind, die man ja davor ja noch mit nichts zu tun haben wollte. Da bin ich mal gespannt. Und was natürlich Wagenknecht, die hat gesagt, ja, mit Höcke arbeitet sie sicherlich nicht zusammen mit der AfD, mit Rechtsextremen. Aber wenn es inhaltlich mit der AfD Überschneidung gibt, dann muss man zusammen sprechen. Das ist ein demokratischer Vorgang. Und zu Alice Weidel hat sie gemeint, sie vertritt keine rechtsextremen Positionen, sondern konservativ-wirtschaftsliberale. Also ja, mit Wagenknecht hast du ja die nächste Querschießerin da irgendwie dabei. Also das kann einfach, landet in einer Riesenkatastrophe, glaube ich, alles.
Gut, aber ich meine, das mit Wagenknecht war irgendwie auch alles schon total angelegt und vorprogrammiert, glaube ich. Und ja, also keine Ahnung, ich muss noch mal ein bisschen einschränkend sagen, ich würde nicht sagen, dass man Volk jetzt schon vorwerfen kann, dass er gelogen haben wird oder sowas. Ich glaube einfach, es ist halt irgendwie so eine Kommunikationsstrategie, die wahnsinnig riskant ist und die sehr wahrscheinlich auch scheitern wird. Genau, und gerade dieser Faktor BSW macht die ganze Sache halt dann auch völlig unabwägbar, weswegen solche Aussagen halt auch noch zusätzlich schwachsinnig werden. Es wäre einfach schön, wenn die CDU dazu steht, zu sagen, wir arbeiten nicht mit Rechtsextremen zusammen, wenn sie dann einfach sagen könnten, okay, wir koalieren halt nicht mit der AfD. Wenn die CDU sagt, aufgrund der politischen Lage können wir uns auch vorstellen, mit Rechtsextremen zusammenzuarbeiten, dann sollen sie das halt nicht so. Ich würde mir eine klare Kommunikation, was das Thema angeht, wünschen, dass auch Leute, die da zur Wahl gehen, wissen, was sie bekommen, ne? Weil nachher die CDU wählen und dann das Gefühl haben, okay, jetzt haben sie aber doch ihr Versprechen gebrochen, ist immer schlecht. Deswegen klare Kommunikation wäre da gut und ich würde mir selbstverständlich auch wünschen, dass die CDU es auf die Reihe bekommt, einfach klar zu sagen, wir arbeiten nicht mit Rechtsextremen zusammen und die Linke ist eine Partei, mit der man sehr wohl zusammenarbeiten kann, deswegen schließen wir das nicht aus, das wäre politisch vernünftig, das ist jetzt nicht passiert, das sehen die halt alles ein bisschen anders. Wagenknecht macht die ganze Sache dann völlig wild. Ja, und das, also ich sag mal, dass eine Wagenknecht, um an die Macht zu kommen, sich auch von der AfD dulden lassen würde. Also stell dir vor, sie könnte Kanzlerin werden, wenn sie sich von der AfD dulden lässt. Klar würde die das machen, oder? So kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da sagen würde, nö.
Ja. Ich finde, die Aussage über Weidel lässt ja tief blicken, weil ich meine, wir haben schon viel über Weidel gesprochen. Natürlich ist die auch rechtsextrem. Die vertritt rechtsextreme Positionen. Wir haben letzte Folge ja noch drüber gesprochen, dass sie auch von der Remigration sozusagen gesprochen hat. Ja, also auf dem Parteitag in Baden-Württemberg. Und deswegen, Wagenknecht hat da eine sehr spezielle Perspektive. Genau, lass mal weiterspringen zur AfD oder wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte noch so kurz sagen, dass Remigration ja nur die Erfüllung des verfassungsgemäßen Auftrages ist. Immer dran denken.
Ah, ja.
Und Deutschland den deutschen Ausländer raus ist auch keine rechte Position. Das ist
Grundgesetz.
Ganz normal.
Genau.
Ja,
ja dann lass mal springen. Und mal genau nochmal, wir haben ja schon AfD angeschnitten, aber ein paar Themen von der AfD abzuarbeiten. Und lass doch mal kurz bei Weidel bleiben, nämlich die hat sich in Paris mit Le Pen getroffen und sie haben sich angeblich wieder versöhnt. Weil Le Pen ja gesagt hat, die AfD soll sich von der Remigration distanzieren. Sie hatten wohl auch noch einen freundlichen Schriftverkehr und Weidel hat das angeblich jetzt ausgeräumt. sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich glaube, das Spannende an Weidel ist ja auch so, dass sie überhaupt nicht, also ich meine, sie ist sowohl Fraktion als auch Bundesvorsitzende, aber ich würde mal sagen, sie spricht nicht für die Partei. Also ich glaube, niemand nimmt sie sozusagen so ernst, dass sie sozusagen die Partei repräsentiert. Deswegen finde ich das so lustig, wenn sie sozusagen im Namen der Partei irgendwas verhandelt. Ich glaube, das ist den anderen scheißegal. Genau.
Aber an der Stelle ist es ja auch einfach interessant, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das halt Teil der Strategie ist, ne? So, wenn ich Leute vorne stehen habe, die da halt so immer so ein bisschen zurückrudern und so, aber gleichzeitig andere Menschen das halt total vorantreiben, dann bediene ich alle. Dann bediene ich die Leute, die sagen, boah, also ich könnte mir ja vorstellen, AfD zu wählen, aber das mit der Remigration und so und da irgendwie deutsche Staatsbürger abschieben, das ist mir dann irgendwie doch zu hardcore, das möchte ich eigentlich nicht. Den kann man ja immer sagen, ja, aber guck mal, was alles Weidel gesagt hat, das ist doch, ne? Und die Leute, die halt sagen, ja, mir ist das total wichtig, weil, keine Ahnung, Deutsch sein darf nur, wer aussieht wie die kartoffeligste Kartoffel aller Zeiten, denen kann man sagen, ja, vertreten wir ja, ne? So, das ist unsere Position. Das, was die Weidel sagt, das muss man ja nicht so, ne? Das sagt die ja auch nur aus. Also man kann alle bedienen. Und das ist, glaube ich, also weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach ein bisschen Strategie ist.
Und es ist voll lustig, weil ich finde, bei der AfD, so in diesen Verbandsstrukturen, sind die teilweise richtig anti-autoritär. Mal so als sehr steile These, als autoritäre Partei, aber in der Verbandsstruktur anti-autoritär, weil sie eigentlich drauf scheißen, was ihre Führungspersonal sagt, ne? Und das Führungspersonal weiß selber auch so eine Weile, ja, wir sind eigentlich in der Pflicht zu den Mitgliedern, ja, und wir sind eigentlich deren, also wir müssen das tun, was die wollen und nicht andersrum, weil die CDU ja genau zum Beispiel andersrum funktionieren würde. Stell mal vor, da gäbe es noch CDU-Politiker, die so richtig die ganze Zeit gegen Merz schießen würden, also prominente CDU-Politiker. Merz wird sich das nie gefallen lassen, weil der sagt, ich bin Vorsitzender, was ich sage, gilt, top-down, richtig schön. Und bei der AfD ist es eher so, ja, wir haben euch nur zum Vorzeigen, ihr seid aufgrund unseres Gnadens im Amt. Macht, was ihr wollt, Aber ihr habt sicherlich keinen Einfluss auf unsere Meinungsbildung.
Willst du damit sagen, dass die AfD ein gieriger Haufen ist?
Ja, das kann man genauso sagen.
Ich weiß aber gar nicht, ob ich deiner These so in der Fülle zustimmen würde, weil an sich beschreibst du da etwas, das ist ja, ne, das ist auch so eine Grundfrage von Politikstilen, was man da gut und schlecht findet, weil man kann, also aus jetzt mal einer sehr weit nach hinten versetzten Ebene einmal sagen, okay, als Demokrat ist es, wenn ich, also wenn ich jetzt Parteivorsitzender wäre, könnte ich sagen, entweder ist es meine Aufgabe, das zu machen, was meine Parteimitglieder möchten, ne? So, also so könnte jetzt überspitzt in die andere Richtung sagen, du bist ein Fähnchen im Wind. So, ich mache immer das, was die Leute wollen. So hast du jetzt ein bisschen die AfD beschrieben. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, okay, ich gehe in die Politik, weil ich bestimmte Überzeugungen habe, die ich vertrete. Und dafür kann ich gewählt oder nicht gewählt werden. Das ist mir halt irgendwie egal, ob ich gewählt oder nicht gewählt werde. Ich laufe meinen Überzeugungen hinterher. Und wenn die Leute das abstrafen, dann strafen sie es halt ab und Ende aus. Und ich würde sagen, dass die CDU schon eher nach dem ersten Prinzip funktioniert als Partei insgesamt. Und trotzdem ist es natürlich immer so, dass Parteien Stimmungen setzen und politische Meinungsbildung ja, befeuern sozusagen. Und also klar, ich glaube auch, dass es bei der AfD halt einfach in den Strukturen noch deutlich normaler ist, dass man ja das, was die Parteivorsitzenden sagen, krass angreifen kann und so. Und ich meine, in den letzten Jahren war es halt auch immer so, dass der Parteivorstand vielleicht schon eher noch versucht hat, gewisse Strömungen in der Partei zumindest auszubremsen in der Öffentlichkeit. Das ist immer schlechter gelungen und dass diese Leute deswegen total Oberwasser haben und sich halt alles trauen, in Anführungszeichen, wundert mich dann auch nicht. Ich glaube nur trotzdem nicht, dass die AfD auf diese Weise langfristig jetzt irgendwie antiautoritär oder sowas funktionieren wird, weil ich meine, spätestens, wenn die Leute, die das zumindest noch minimal einbremsen, mal ganz weg sind, wird es, glaube ich, eher so rumlaufen, dass Leute, die versuchen, von unten die Extremeren an der Spitze der Partei einzubremsen, dass die ganz ernsthafte Probleme kriegen werden. Das wäre jetzt so mein Tipp für eine Entwicklungslinie der AfD.
Du hast natürlich vollkommen recht. Es war eine übertriebene Überspitzung, was ich aber lustig finde, weil natürlich ist es bei der AfD eher so, dass die Autoritären in ihrer Partei halt nicht Vorsitzende sind, Bundesvorsitzende. Man hat halt einen Höcke, man hat andere und sie funktioniert natürlich absolut autoritär, spiegelt sich aber nicht so im Tableau unbedingt wider, was Vorstandsposten angeht.
Ja,
Man hat
das
natürlich auch noch
stimmt.
so Leute wie Kubitschek, die ja nicht mal Parteimitglied sind, aber man trotzdem als Parteiautoritären bezeichnen kann. Und wer sich da sozusagen sich gegen diese Person stellt, die haben natürlich ein Riesenproblem. Also da wird sie schon ordentlich eingeordnet. Da hast du vollkommen recht. Ich finde es aber nur interessant sozusagen, wie so verschiedene Vorsitze funktionieren, Vorsitzkonzepte. So, dann springen wir doch mal zu dem guten Co-Vorsitzenden von Alles Weiter, nämlich Tino Chrupalla. Kurze Sache, nämlich seine Äußerung zum Tod von Alexei Nawalny fand ich doch ganz interessant. Er hat nämlich sich beschwert, dass bei der Rede von Julia Nawalny, also der Ehefrau von Alexei Nawalny, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass das alles eine Inszenierung sein soll. Wenn ich die Witwe von Herrn Nawalny sehe, mit Ursula von der Leyen sehe, dann müsste man sich fragen, wem so ein Auftritt nutzen solle. Es sei offenkundig, dass der Tod Nawalnys ausgeschlachtet werden soll. Und dann sagt er auch noch, ich finde es teilweise schon unerträglich, wie die letzten Tage bereits feststeht, wer für diesen Tod mitverantwortlich gemacht wird. Man redet von Mord, von sonstigen Dingen, obwohl man nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlung abgewartet hat. Und das ist schon lustig, dass es ausgerechnet der Mann sagt, der ja im Herbst ja fast noch auf brutalste Art und Weise umgebracht werden sollte, indem er irgendwie einen Stich in den Oberarm bekommen hat. Das ist der AfD-Doppelmoral.
Ja, und ich finde diesen Vorwurf auch so, es ist eine Inszenierung. Ja, klar ist sowas eine Inszenierung, aber also es gibt ja gute Gründe dafür, dass man sie da sprechen lässt. Natürlich ist das irgendwie eine Inszenierung, wenn da jemand gestorben ist und dann eine angehörige Person dazu etwas sagen darf. Aber das darf sie halt aus einem ganz bestimmten Grund. Und dieser Grund ist, dass das Regime in Russland Nawalny umgebracht hat. Fertig, aus. Und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Und ich brauche auch sicherlich nicht die Ermittlungen der russischen Sicherheitsbehörden ab. Warten, um mir darüber eine Meinung zu bilden, weil, also ich meine, alleine die Tatsache, dass Nawalny eingesperrt war, ist ja grob menschenrechtswidrig, ne? Also von daher, ja, es ist halt fast krass zu sehen, wie sehr ein Tino Chrupalla aus Moskau offensichtlich gesteuert ist. Also dass selbst bei dem Thema, wo man ja eigentlich echt sagen müsste, okay, da könnte man auch als Pro-Russland-Mensch einfach die Klappe zu halten in Deutschland. Ne? Also das würde auch gar nicht so arg auffallen, wenn man das tun würde. Aber dass man selbst da noch Putin in Schutz nehmen muss, das weist ja schon auch so ein bisschen darauf hin, dass die Verbindungen oder zumindest die gefühlte geschuldete Loyalität gegenüber diesem Regime sehr, sehr hoch ist. Und das wirft kein gutes Licht auf die AfD.
Ja, und ich finde es auch interessant, dass im Fall von Russland, dass man sich dann auch, oder wie offensichtlich wird, wie krass die AfD unter der Macht Russlands steht. Weil normalerweise wird man sich ja mit politischen Dissidenten ja solidarisieren aus Sicht von der AfD, sondern sagen, also zum Beispiel wie Trump, der sagt, ihm, also er ist ja der amerikanische Nawalny, ja. Also so dieses, dass man sagt, ja, wir werden auch hier, das ist doch hier Nawalny, wie hier wie in Deutschland, wir werden auch unterdrückt von hier der Diktatur, von der Ampel-Diktatur. Und da ist einfach sehr eindrücklich zu sehen, wie krass sie sozusagen sich auf der Seite der Mächtigen des Autoritären sich da schlagen.
Ja, auf die Seite von Putin halt. Da stehen sie fest dazu. Und ich meine, diese Inszenierung der AfD als Opfer des Regimes, das hat man in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, ne? Ja, wie auch immer wieder Selbstvergleiche zur Weißen Rose zum Beispiel gemacht, so ganz, ganz ekelhaft. Aber ja, wessen Geisteskind sie sind, sieht man dann eben an diesen Verbindungen doch ziemlich gut. Von daher, vielleicht für die Öffentlichkeit gar nicht so schlecht, dass Krupalla da mal so deutlich ausspricht, wo diese Partei dort zu verorten ist.
Genau. Und dann eine traurige Nachricht über die AfD, nämlich sie hat mal wieder eine Bürgermeisterwahl gewonnen, nämlich diesmal in Sachsen in der Kleinstadt Kochelmar. Da gewinnt Rolf Weigand, AfD-Landtagsabgeordneter für die AfD, mit fast 60% der Stimmen in der zweiten, im ersten Wahlgang sogar. Genau, die anderen Kandidaten, es gab zwei Gegenkandidaten, einen von der unabhängigen Bürgervereinigung für 22% und der CDU-Kandidat kommt nur auf 18%. Wahlberechtigung waren 4.400 Bürger und teilgenommen haben 73%, was ja schon viel ist, was dafür spricht, dass die AfD nicht prinzipiell nur von der niedrigen Wahlbeteiligung profitieren muss, sondern auch bei einer hohen Wahlbeteiligung gewinnen kann. Somit gewinnen sie jetzt. Innerhalb von kurzer Zeit ist ihr drittes Bürgermeisteramt. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass die AfD natürlich auch alles in solche Wahlen reinlegt. Ja, man muss sich vorstellen, andere Parteien würden jetzt nicht Landtagsabgeordnete für eine Kleinstadt aufstellen, für eine Bürgermeisterwahl in einer Kleinstadt. Ist irgendwie auch interessant, dass sie da, ich meine, sie wollen diese PR, diese Erfolg, diese Ämter, aber sie, ist interessant, dass sie so krass auf diese Kleinstadtebene gehen, ja, und sagen, weil das natürlich auch eine gewisse Wirkung haben gesagt, die anderen, die stellen irgendwie irgendwelche Leute auf, die niemand kennt, aber wir schicken hier richtige Politiker hin, Landtagsabgeordnete. Ist interessant zu sehen.
Gut, ja, also ja, ist es, ich glaube aber, dass das tatsächlich auch eine schlaue Strategie für diese Partei ist, weil sie auf die Art und Weise eben diese Wahlen gewinnen kann, dadurch politische Macht bekommt, dadurch noch mehr in der Öffentlichkeit drin ist, Zugriff auf diverse staatliche Ressourcen kriegt. Also, ne, und vor allem, sie normalisieren sich. Sie normalisieren sich dadurch ganz krass, weil gerade weil es auch so ist, dass in der Kommunalpolitik natürlich nicht irgendwie die Welt plötzlich sich ganz krass ändert, wenn da irgendein AfDler ein Mandat übernommen hat, weil die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten, die man hat, einfach auch begrenzt sind. Schafft man es vielleicht so, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, ne, hat zwei Seiten, so man kann vielleicht den Leuten das Gefühl zu vermitteln, so okay, so viel ändert sich gar nicht, wenn die AfD gewählt wird, was einerseits die Partei normalisiert, andererseits natürlich auch dafür sorgen kann, dass es wieder demobilisiert, also das müssen sie dann irgendwie ihren Leuten geschickt verkaufen, aber ich sag mal, ja, das verschleiert so ein bisschen, was für ein riesiger Unterschied es zum Beispiel wäre, wenn, sagen wir mal, die AfD in Thüringen jetzt gewinnen würde und dort das Land regieren könnte, weil da könnte Höcke zum Beispiel die Rundfunkstaatsverträge kündigen. Und also das würde die politische Landschaft in ganz Deutschland durcheinander wirbeln, kann man mal sagen.
Genau. Ja, aber ja, jetzt in Großschirme haben sie jetzt auch einen AfD-Bürgermeister. Dann weiter mal ins EU-Parlament, nämlich das AfD-Schiedsgericht wirft Nikolaus Fest aus der Partei. Wir haben ja schon mal gesprochen, dass gegen ihn ein Verfahren läuft. Nikolaus Fest ist dadurch ja bekannt geworden. Wir haben ja mal ausführlich auch über ihn gesprochen. Der war der Nachfolger von Jörg Meuthen als Vorsitzender der AfD-Delegation im EU-Parlament. Und dadurch bekannt geworden, dass er nach dem Tod von EU-Parlamentspräsident Davide Sassoli geschrieben hat, endlich ist das Dreckschwein weg, was ja für sehr viel ja, öffentliche und für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt hat. Und ja, jetzt ist Nikolaus Fest aus der Partei geworfen worden. Er hat jetzt eh nicht mehr oder hatte eh nicht mehr die Möglichkeit dafür zu kandidieren. Und das Interessante ist nämlich deswegen, weil er nicht mehr Parteimitgliedsbeiträge gezahlt hat. Er selber hat es damit begründet, dass er sich geweigert hat, das zu zahlen, weil er sozusagen Alice Weidel die Schuld gibt, diese geheim oder die internen Chats veröffentlicht zu haben, um ihn zu schädigen. Genau, und dann hat er halt sich geweigert, die Beitragszahlung weiterzuzahlen, und dadurch ist er jetzt ausgeschlossen worden durch diese Weigerung. Genau. Aber ja, das nächste AfD-Partei oder ehemalige sehr prominente Parteimitglied, das jetzt aus der AfD geflogen ist. So, dann noch kurz zum Verfassungsschutz. Ist jetzt auch schon mehr als eine Woche her, aber der Verfassungsschutz plant, die AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen auf Bundesebene. So, Verfassungsschutzexperte Johannes.
Ja,
Ihre Meinung.
Ja, wie immer, also mit Vorsicht zu genießen. Also erstens, ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, wie sehr das irgendwie als krasse Neuigkeit verkauft wurde, dass der Verfassungsschutz plant, die AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen, weil der Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Haldenwang, der bereitet das ja seit Monaten vor. Und das kann man in öffentlichen Aussagen auch wirklich gut nachvollziehen. Er hat sich im Sommer beispielsweise zum Europaparteitag der AfD deutlich geäußert und hat gesagt, dass es da eine Strömung gibt, die sehr extrem ist und immer mehr die Führung übernommen hat. In diversen Interviews und Talkshows, zu denen er eingeladen wurde, hat er entsprechende Äußerungen ja, verlautbaren lassen. Wurde von der AfD auch deswegen teilweise juristisch angegangen. Da gab es dann auch noch ein, zwei kleine Zwischenspiele. Hat sich aber im Großen und Ganzen nicht davon abhalten lassen, auch immer wieder deutlich zu machen, dass seine Meinung ist, dass seine Behörde, da gibt es auch einen gesetzlichen Auftrag zu, der steht im Bundesverfassungsschutzgesetz, Verfassungsschutz durch Aufklärung betreiben muss und es dementsprechend sein Job ist, den Leuten zu erzählen, dass die AfD rechtsextrem ist. Dass dementsprechend jetzt die ganze Behörde, also die Behörde plant, die AfD auch dementsprechend einzuordnen, das wundert mich überhaupt gar nicht. Ja, also wir hatten es ja auch schon im Zuge der Beobachtung oder der Einstufung als gesichert rechtsextrem in den Landesverbänden im Landesverband in Sachsen, da hatten wir da, glaube ich, drüber gesprochen, über dieses tolle Frühwarnsystem. Ne? So, also wofür haben wir eigentlich einen Verfassungsschutz, der geheim ermitteln muss, ob eine Partei extremistisch ist, wenn er das bei der AfD erst jetzt auf die Reihe bekommen hat? Ein bisschen merkwürdig. Und dann sollte man sich vielleicht aber nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellen, wofür haben wir überhaupt so einen Verfassungsschutz und wie sinnvoll ist das politisch, den zu haben? So, das kann man, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein, ob es einer Demokratie nicht auch ein bisschen abträglich ist, wenn es eine staatliche Behörde gibt, die sich hinstellen kann und sagen kann, ja, dieser Geheimdienst ist irgendwie, keine Ahnung, böse, dieser Geheimdienst, diese Partei ist extremistisch und deswegen sollte man sie nicht wählen. Ist das wirklich sowas, was ausgerechnet der Staat als Aufgabe haben sollte? Insbesondere möchte ich in dem Kontext darauf hinweisen, man kann das jetzt natürlich irgendwie aus einer Perspektive, wo man die AfD auch für gefährlich hält, positiv bewerten, kann halt sagen, okay, gut, bei der AfD wird ja letzten Endes zu Recht was gemacht. Aber man stelle sich vor, die AfD wird irgendwann gewählt und hat dieses Mittel, hält dieses Mittel in Händen. Ne? Weil der Verfassungsschutz ist auch politisch leicht zu instrumentalisieren. Ist die Behörden sind jeweils den Innenministerien unterstellt. Also es gibt ja auf Bundes- und Landesebene die Verfassungsschutzbehörden. Dementsprechend kann ein Innenminister, der ja im schlimmsten Fall auch Björn Höcke heißen könnte in Thüringen in nicht allzu ferner Zukunft, da ziemlich krass reinrudern. Ron Steinke hat mal ganz gut aufgezeigt, wie der Bericht vom Bundesverfassungsschutz wiederum von damals Horst Seehofer beeinflusst wurde, weil die hatten da irgendwie drinstehen, dass konkrete Aussagen zu Islamfeindlichkeit ein Indiz für Verfassungsfeindlichkeit wären. Insbesondere, wenn man sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das fand Horst Seehofer nicht so lustig, weil er das selber gesagt hatte. Und deswegen wurde dann der Verfassungsschutzbericht geändert, was aber beweist, wie sehr Innenpolitiker in der Lage sind, den Verfassungsschutz zu beeinflussen. Ne? Ja, deswegen Augen auf bei dieser Behörde. Man sollte da nicht den kritischen Blick verlieren und auch immer wieder dran denken, dass diese Einstufungen vielleicht auch nicht das letzte Wort sein sollten. Also die können zumindest mal eine zivilgesellschaftliche Debatte weder vorwegnehmen, noch in irgendeiner Form der zivilgesellschaftlichen Debatte irgendwas vorschreiben. Und ich verlasse mich bei der Einstufung, ob eine AfD extremistisch ist, dann doch eher auf mediale Berichterstattung, wie eben Korrektivrecherchen und auf wissenschaftlich fundierte Einschätzungen.
Genau, und ich würde noch ein anderes Thema dazu bringen, nämlich dass die Bremer Landesregierung hat jetzt einen Beschluss gefasst, der ein, ja, oder sie wollen ein AfD-Verbot, und als erster Schritt gibt es einen Prüfantrag an den Verfassungsschutz, der soll Material sammeln über die AfD, über ihre Verfassungsfeindlichkeit. Und sie wollen das auch im Bundesrat tragen, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, der Bundesrat ist ja auch ein Organ, der sozusagen ein Parteiverbotsverfahren einbringen kann. Das ist damals ja auch bei der NPD passiert. Und deswegen sollen da auch die anderen Landesämter Material sammeln. Und ich finde, also ich meine, wer diesen Podcast hört, weiß, dass wir auch es wichtig finden, auch über ein AfD-Verbot zu sprechen, aus den Gründen, die hier ja andauernd wiederholt werden. Aber teilweise finde ich es auch ein bisschen problematisch, wie du es mit dem Verfassungsschutz gemeint hast, auch manchmal diese Argumentation, weil hier wird zum Beispiel der SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör sagt zum Beispiel, wer weiter warte, verliere das Momentum. Die Aufmerksamkeit für das Thema war nach der Korrektivrecherche groß. Schon jetzt im März spüre ich hier weniger davon. Und ich finde, das ist eine sehr problematische Aussage, weil er prinzipiell davon sagt, jetzt müssen wir es machen, jetzt wollen es die Leute, ja, so ein bisschen, und jetzt wird es weniger. Aber wir müssen jetzt den Zeitpunkt erwischen, jetzt ist es sozusagen politisch gewollt. Und ich finde, ein Verbotsverfahren sollte ja auf Fakten beruhen und nicht auf Meinung. Also sozusagen, auch wenn zum Beispiel eine Mehrheit es nicht für richtig hält, sollte man es ja trotzdem prüfen, wenn es sozusagen, ja, richtig wäre, ne? Also ich finde, die Richtigkeit an der ganzen Sache kann ja nicht daran liegen, dass jetzt irgendwie die Öffentlichkeit dafür steht. Und ich finde es beim Verfassungsschutz auch immer sehr interessant, dass ja, dass es also eine ganz schwierige Mischung besteht, nämlich es gibt eine Mehrheitsmeinung, und das ist ja auch gut zu sagen, die AfD ist rechtsextrem. Und dann sagt der Verfassungsschutz, ah ja, die sind übrigens rechtsextrem, wir stufen die jetzt als rechtsextrem ein. Und dann wird das sozusagen als Argumentation wiederum genommen, dass die AfD rechtsextrem ist. Also das ist so eine komische Disbalance, finde ich. Oder ja, nicht so guter Zusammenhang. Und ja, da muss man aufpassen, finde ich. Also dass man sozusagen jetzt diese ganze AfD-Verbotsdebatte und der Verfassungsschutz jetzt irgendwie halt nur darauf beruht, dass viele gegen die AfD auf die Straße gehen. Ich finde, es ist ja wichtig, dass die Leute gegen die AfD auf die Straße gehen. Aber wenn es auch niemand tun würde, wäre es ja dann trotzdem richtig, meiner Meinung.
Dieses ganze Verbotsthema ist schwierig. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich denke jetzt auch gerade so drüber nach, vielleicht sollten wir auch doch einfach mal noch eine Sonderfolge dazu machen, in der wir das Ganze auch noch mal juristisch ein bisschen aufarbeiten. Ja, das Ding ist immer, ich weiß immer nicht, wie sinnvoll das ist, weil natürlich wahnsinnig viel drüber geschrieben wird und auch andere, also viele Medien auch darüber schreiben und irgendwie so Einschätzungen abgeben. Ja, schreibt uns doch, falls ihr so eine Folge gerne hättet. Wenn sich ein paar Leute finden, die das gerne anhören würden, dann machen wir das einfach, würde ich sagen. Ansonsten vielleicht noch eine Kleinigkeit zur Ergänzung von dem, was Julian gerade gesagt hat. Das Ding ist so rechtlich gesehen, es ist natürlich so, es gibt Faktoren, die müssen erfüllt sein, damit eine Partei verboten werden kann. Die hat das Bundesverfassungsgericht der NPD-Entscheidung, die der nicht verboten worden ist, ausgeführt und auch nochmal jetzt ein bisschen klargestellt in der Entscheidung, in der der NPD die Finanzierung entzogen worden ist, weil die Voraussetzungen ähnlich, aber ein bisschen anders sind, also an einem ganz entscheidenden Punkt anders. Allerdings muss man PolitikerInnen, die jetzt so darüber sprechen, dass gerade vielleicht das Momentum da ist, eine Sache zugestehen. Die Frage, ob ein Verbotsantrag gestellt wird, kann eben nur von bestimmten Staatsorganen, die demokratisch legitimiert sind, gestellt werden. Also die müssen das beim Bundesverfassungsgericht stellen, den Verbotsantrag. Das heißt, das ist eine politische Entscheidung, ob es richtig ist, das jetzt zu machen. Und das kann durchaus auch an der Stimmung im Land hängen. Also da kann man wieder so oder so sehen, ne? Da kann man einfach unterschiedlicher Auffassung sein. Wobei da auch zur ganzen Wahrheit dazu gehört, dass es gerade in der unter JuristInnen Leute gibt, die der Meinung sind, dass das nicht nur eine politische Entscheidung ist, sondern dass es eben auch eine Ermessensentscheidung ist, die ab einem gewissen Punkt gebunden wird. Also es gibt Leute, die vertreten, dass man diesen Verbotsantrag gegen die AfD ab einem gewissen Punkt, wenn die AfD besonders radikal wird oder ist, wie auch immer, nicht nur stellen kann als politisches Mittel, sondern sogar stellen muss als oberstes Verfassungsorgan, um die Verfassung zu schützen. Das vielleicht nur kurz für den Hintergrund. Wie gesagt, falls wir da nochmal länger drüber reden sollen, sagt uns gerne Bescheid, dann können wir da mal was vorbereiten.
Genau, wir wollten eigentlich nur kurz heute jetzt drüber sprechen, es ist schon wieder länger geworden, aber dann versuchen wir die nächsten Themen ein bisschen kürzer abzuhandeln, nämlich jetzt verlassen wir die AfD, gehen nämlich in einen möglichen Bündnispartner der AfD zur Werteunion. Die hat sich nämlich endgültig gegründet, wir haben schon öfters drüber gesprochen, dass sie sich gründen möchte. Jetzt hat sie sich gegründet, nämlich auf einem Schiff, ja, und man kann froh sein, dass die Werteunion jetzt nicht real dort untergegangen ist oder das Schiff gekentert ist, sondern einfach nur ideell schon bereits. Nämlich, es gab nämlich eine Reihe von Austritten aus der Partei, nämlich Max Otte und Markus Krall haben direkt die Werteunion verlassen. Gerade bei Otte ist nicht ganz so überraschend, finde ich, weil er ja schon ein bisschen, er war ja Vorsitzender von Maaßen, aber schon ein bisschen distanzierter war. Aber bei Krall, der sollte ja eigentlich einer der Köpfe der Werteunion sein. Und der Grund der beiden ist eigentlich der gleiche, nämlich die sagen, sie haben es damit begründet, dass Maaßen gesagt hat, der Premium-Partner der Werteunion ist die CDU. Und die sagen, für die beiden ist das nicht ihre Meinung, nämlich für die wäre nämlich der Premium-Partner die AfD. Und die wollen beide keinen Brandmauer zur AfD. Und die sagen auch, ja, wir sind ja aus der CDU ausgetreten, weil wir die CDU ja kacke finden. Warum sollten wir die dann als besten Koalitionspartner sehen? Finde ich interessant. Beide verlassen jetzt dadurch die Werteunion. Und jetzt steht Maaßen da so ein bisschen allein da. Was ein Grund sein könnte für diese sogenannte Brandmauer zur AfD, ist nämlich, dass die Werteunion gern mit der Partei Bündnis Deutschland zusammenarbeiten möchte. Und für die war das eine Bedingung der Zusammenarbeit, dass man nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Ist schon interessant, dass direkt nach der Gründung irgendwie alles schon auseinanderfliegt. Ja, soweit zur Werteunion. Eine andere Partei hatte jetzt auch ihren Bundesparteitag, nämlich die Freien Wähler, die ja jetzt auch unbedingt bundespolitischen Erfolg haben möchten. Und das Interessante, Aiwanger ist ja auch Bundesvorsitzender, der hat ja gesagt, die Freien Wähler soll man nicht in die rechte Ecke stellen. Man muss, man ist Mitte und da gehört man auch hin. Und das Interessante ist, sie haben nämlich ein Kooperationsverbot jetzt beschlossen mit der AfD. Von den 445 Mitgliedern, die gekommen sind, haben 92% dafür gestimmt. 20 Personen haben sich dagegen gestimmt und 16 enthielten sich. Das Interessante ist, dass es jetzt in gewissen Landesverbänden ein bisschen für Ärger gab. Nämlich den Antrag hat eingereicht der Fraktionsvorsitzende der Landeschef der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, Stefan Wefelscheid. Das ist ja die AfD damals 2021 mit 6 Abgeordneten in den Landtag eingezogen. Und der Bundestagsparteitag hat auch in Bitburg stattgefunden, also in Rheinland-Pfalz, war auch so ein bisschen ein Heimspiel. Und der hat den Antrag eingereicht, das wäre für eine persönliche Herzensangelegenheit. Das Lustige ist nur, von den 6 Landtagsabgeordneten, wo er auch selber dazu gehört, hat nur noch Joachim Streit, der Fraktionschef und jetzt auch Spitzenkandidat für die EU-Wahlen der Freien Wähler, dafür gestimmt. Und die 4 anderen Landesabgeordneten haben sich enthalten. Die Begründung war, laut Lisa Maria Jäckel, die hat gesagt, dass der Antrag nicht gut genug war, nicht ausgereift war, nämlich dass nicht erwähnt wird, dass auch mit linken Extremisten nicht zusammengearbeitet werden soll.
Aber ich habe auch gelesen, dass es in Sachsen auch so ein bisschen Ärger mit der ganzen Geschichte gegeben hat, ne? Weil der Chef von den Freien Wählern dort fühlt sich ja nicht so richtig daran gebunden, was da der Bundesparteitag beschlossen hat.
Ja, genau, da wollte ich jetzt auch hinzu, weil nämlich der Chef in Sachsen, Thomas Weidinger, hat gesagt, er nehme den Beschluss zur Kenntnis, unterstütze ihn aber nicht. Sie wollen nicht von der bundesdeutschen Meinung angezündet werden, wie er sagt. Und nämlich die Freien Wähler Sachsen würden dazu stehen, die Freien Wähler in den Kommunen sind parteiunabhängig und daher vom genannten Beschluss ohnehin nicht betroffen. Diese haben seit einiger Zeit erfolgreich bewiesen, dass die sogenannte Brandmauer nicht hilfreich ist, wenn es um das Lösen konkreter sachlicher Probleme geht. Hinter einer Brandmauer würden auch die Wähler der AfD verschwinden, die wir für die bürgerliche Mitte zurückgewinnen wollen. Und er sagt noch, wir haben in Deutschland keine gute Erfahrung mit dem Bau von Mauern gemacht. Das ist die Argumentation.
Bisschen cringe, Brudi.
Ja, und der Spitzenkandidat in Sachsen für die Freien Wähler, Matthias Berger, wird Landtagswahl sagt, diese Ausschließlichkeit der AfD gegenüber, das ist politisch aus meiner Sicht kein guter Stil. Wir werden die Politik nur an Inhalten festmachen. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil natürlich die Freien Wähler in Sachsen haben, man sagt ihnen, sie könnten Chancen haben, in den Landtag zu kommen, sind jetzt mit 3, 4% gar nicht mal so weit weg. Und das ist ja schon spannend. Ja, wie es mit den Freien Wählern so weitergeht, weil eigentlich die Freien Wähler ja ursprünglich ja schon wirklich eine kommunale Idee sind, ja, parteiunabhängig sich kommunal zu organisieren. Das ist ja prinzipiell auch eine sehr verständliche Idee, dass man nicht sich an Bundesparteien irgendwie binden möchte. Und schon halt dieses Auftreten auf Landesebene ist ja eigentlich schon ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Und das jetzt alles noch auf Bundesebene zu setzen, ist halt die Frage, ist das überhaupt möglich? Ja, also eine Partei, die irgendwie so viele unterschiedliche Interessen hat. Genau. Und da ist jetzt spannend zu sagen, was halt die Freien Wähler in Sachsen so mit der AfD jetzt weitermachen werden.
Zumal ja gerade in Sachsen es auch deswegen spannend ist, weil bei der Landtagswahl, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, im Moment viele Sachen denkbar sind. Und es ist theoretisch auch im Bereich des Möglichen, dass quasi fast keine Partei außer CDU und AfD in den Landtag einzieht. Das heißt, eine Partei, die Freien Wähler, die vielleicht dann doch reinkommt, könnte nachher unter Umständen auch Königsmacher sein.
Genau, ja, wenn es dann nur drei Parteien drin sind, da klingt das für mich so ein bisschen, dass sie zu der Seite tendieren, die ihnen das bessere Angebot machen wird.
Gut, also ich würde mal tippen jetzt politisch, dass sie sich trotzdem dann in so einer Situation, wenn es um eine Koalition in einem Land geht, um eine Landesregierung zu stellen, schon eher auf die Seite der CDU schlagen würden und das schon eher so als ihre politische Heimat ansehen würden. Aber ja, klar, also ne, so zumindest in die Verhandlungsmaße das mal einsetzen, und je nachdem, ja, wer weiß, was die AfD für Angebote macht. Klar,
Genau.
man kann sich dann halt nicht so ganz sicher sein irgendwie.
Ja, und gerade beim Thema Zusammenarbeit, wenn du hast ja vorher schon angesprochen, Rundfunk, Beitrag und solche Sachen, da kann man dann auch ganz einfach mal mit der AfD auch gemeinsame Sachen machen. Das klingt für mich so durch. Ja.
Gut, das stimmt natürlich, ja. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist das Ganze auch nur so auf kommunaler Ebene bezogen gewesen, was da in Sachsen erzählt wurde, wer weiß das schon. Aber ja, wenn Freie Wähler und AfD zusammen nachher eine Mehrheit im Landtag haben, dann könnte das durchaus interessant werden, auch wenn die Freien Wähler mit der CDU koalieren, weil man die CDU damit ja total leicht unter Druck setzen kann.
Genau, ja. Aber ja, interessant zu sehen, wie sich so die Freien Wähler jetzt irgendwie bundespolitisch organisieren wollen. Man muss auch sagen, dass das jetzt auch nicht wirklich so, also ihre Umfrageergebnisse haben sich, glaube in den letzten gefühlt 20, 30, na 20, 30, übertreibe ich ein bisschen, in den letzten 10 Jahren waren wir so. Davor weiß ich genau. Aber jetzt sind sehr stabil bei 2, 3%. Das ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie durch Aiwanger eine krasse Bewegung nach oben gibt. Genau, so. Kommt zum Ende der Folge, Johannes. Was kommt am Ende der Folge?
Der gute alte AfDler der Woche.
Und wir haben jetzt heute jemanden, über den wir eigentlich vor 3 Jahren schon mal gesprochen haben, nicht als extra AfDler der Woche, sondern im Rahmen der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, denn wir sprechen heute über Alexander Jungblut. Nach ihm war sogar eine Folge benannt.
Was eine Ehre für ihn.
Was für eine Ehre. Vielleicht schafft es ja auch noch mal. Kann sein. Mal schauen, wie kreativ ich nach der Folge sein werde. Aber wir sprechen über Alexander Jungblut. Der tritt nämlich für die EU-Wahl für die AfD auf Listenplatz 5 an, wird also reinkommen. Und ja, interessant ist, sitzt seit 2021 im Landtag für der AfD in Rheinland-Pfalz und war auch da lange Landesvorsitzende Jungalternative und galt jetzt auch, der war sowohl als Spitzenkandidat der AfD Rheinland-Pfalz gewählt, als auch als Spitzenkandidat der Jungalternative so vorgedacht oder als Kandidat der Jungalternative gedacht. Und ja, 37 Jahre alt, Volkswirt und über das wir oder was wir schon ausführlich gesprochen haben, ist nämlich, dass er ein Burschenschaftler ist und nicht irgendeiner, sondern er ist Mitglied bei den Radchecks in Bonn. Johannes, was sagt dir das?
Die Burschenschaft Radchecks in Bonn gehören, glaube ich, auch zu den eher härteren Zeitgenossen, nicht wahr?
Genau, also Mitglied in der DB Deutschen Burschenschaft und die Radchecks sind ja damit aufgefallen, dass sie 2011 diesen Antrag gestellt haben, dass es eine Art ARIA-Nachweis für die Aufnahme von Burschenschaftsmitgliedern geben soll. Genau, und dadurch
ist ja die, sozusagen... Das waren die persönlich, okay, schön.
Das war die, genau, das war die Burschenschaft Radcheck, genau, diese Bonner Burschenschaft. Und so die Dokumente oder die Sachen, die ich gelesen habe, man kann nicht so hundertprozentig sagen, ob er jetzt dabei war, aber er war zu dieser Zeit, als dieser Antrag gestellt wird, war er aktives Mitglied bei den Radchecks. Was dafür spricht, dass er auch dabei gewesen sein sollte. Genau, oder davon
bewusst haben. Das fand er es inhaltlich nicht so schlimm, dass er dann ausgetreten ist, ne?
Genau, er ist ja weiterhin da Mitglied, ist dann auch 2013 direkt in die AfD eingetreten, war erst in Nordrhein-Westfalen noch aktiv und ist dann weiter nach Rheinland-Pfalz. Und genau, da haben wir ja schon drüber gesprochen, weil es ja mit Joachim Paul in Rheinland-Pfalz ja auch ein anderes Radcheck-Mitglied gibt. Und dass es in Rheinland-Pfalz ja auch so ist, dass es eine sehr von Burschenschaftlern, rechtsextremen Burschenschaftlern geprägten Landesverband ist. Und da haben sich zum Beispiel ein Verein gegründet, das heißt Zentrum Rheinhessen, das ist ein AfD-Verein oder Deutsches Kulturerbe in Rheinhessen e.V. Und das dient so ein bisschen, also Bell Tower News hat das so bezeichnet, ob der Mainzer Süden zum Schnellroda von Westdeutschland wird, weil da sozusagen so ein Burschenschaftszentrum in Südwestdeutschland entstanden ist mit diesem Parteibüro in Südmainz.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich finde, ein Schnellroder ist auch schon ein Schnellroder zu viel.
Das stimmt, ja. Und genau, wir müssen mal kurz zusammen zu fassen, war ja auch so, dass in Mainz ist ja die rechtsextreme Burschenschaft Germania also sehr, sehr zentral für die AfD, weil Mitglieder wie Münzenmeier, Lohr, kommen ja alle aus der Germania. Und dann kommen ja noch diese Radchecks aus Bonn dazu mit Jungblut. Und Jungblut ist ja auch noch jetzt letztes Jahr damit aufgefallen, der hat nämlich eine Rede gehalten auf dem Pfalztreffen der AfD. Da hatte, das ist medial auch sehr groß geworden, nämlich hat gesagt, auch im Zuge seiner Veröffentlichung, dass er für das EU-Parlament kandidieren möchte, wir wollen nicht, dass überall in Europa Dönerbuden stehen und Shisha-Bars und ihr wisst es alles, was es in jeder europäischen Stadt, wie es in jeder europäischen Stadt wieder aussieht. Und dann sagt er, er möchte eine Einheit in Vielfalt. Das wird eine deutsche Kultur, dass wir eine deutsche Kultur in Deutschland haben, eine französische Kultur in Frankreich und eine italienische Kultur in Italien. Und nicht überall diesen Multikulti-Einheitsbrei. Also, ich finde das schon relativ stark, sozusagen ein Dönerverbot für Deutschland zu fordern.
Ja, so wurde das damals ja dann irgendwie so irgendwie aufgegriffen. Dönerverbot und Sauerkrautpflicht oder so ähnlich für Deutschland. Ja, es ist ja, es zeigt halt wohin das führt, also diese These irgendwie Multikulti ist falsch und Multikulti ist schlecht oder sonst was, ist ja was, was ziemlich verbreitet ist, vor ein paar Jahren vielleicht sogar noch viel verbreiteter gewesen ist, auch in so konservativen, also wirklich konservativen Strömungen wie der CDU und nicht pseudokonservativ und in Wirklichkeit rechtsextrem wie der AfD. Und es zeigt aber, wohin dieses Gedankengut dann relativ schnell führt, ne? So, da geht es dann halt um Kultur, mit der Kultur gehen auch die Menschen einher. Das ist ja auch relativ klar, in welche Richtung das dann eines Tages führen soll, alles. Ja. Weil davon abgesehen, dass es ja strategisch auch wirklich nicht geschickt ist. Ich glaube jetzt nicht, dass du die Leute damit abholst, dass du sagst, wir wollen, dass es keine Pizza und keinen Döner in Deutschland mehr gibt.
Ja, voll. Also ich finde das auch.
Also was, ne, was für ein Schwachsinn, so.
Ja, also es ist so völkisches Denken, ja. Also dass es ein Volk gibt und dieses Volk hat eine beste Kultur, hegemoniale Kultur. Und das ist ja alles, es ist ja erstens ist es dumm und falsch. Und auf der anderen Seite, ja, ich weiß auch nicht, es ist, ich weiß nicht, warum man auf sowas setzt oder so. Ich meine, klar, das ist so schön, da kannst du eine Halle schön richtig mit anzünden. Aber ja, es wird auch so, ist so dumm irgendwie, muss ich jetzt mal sagen. Ja, weil ich
Es ist
finde,
halt
damit macht
plump. Es ist halt plump, finde ich.
plump.
Das trifft es ganz gut als Wort.
Ja, genau. Aber ja, der Politiker, der das Dönerverbot fordert, Pizzaverbot, der möchte jetzt ins EU-Parlament. Ja, das kann man zusammenfassen. Ein rechtsextremer Burschenschaftler, der kein Döner mehr in See Deutschland sehen möchte. Ja, dann nur noch Sauerkraut. Gut, das war's mit der Folge. Und wir hoffen, ihr fandet sie interessant. Und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Tschüss.